herzlich willkommen bei Feinhörig, dem Podcast für Glaube, Gemeinschaft und Gesellschaft. Als Gemeinschaft produziert die OJC viele Inhalte. Teilweise passgenau für diesen Podcast, teilweise aber auch bei Vorträgen, Workshops oder Seminaren. Besondere Sahnestücke aus dieser Sammlung veröffentlichen wir immer wieder hier. Konstantin Mascher hat beim OJC-Jahresfest einen Workshop gehalten. Motto des Jahresfestes war Weiterdenken. Passend dazu stellt Konstantin die Frage, ob unser Schicksal etwas ist, womit wir uns einfach abfinden müssen, oder ob es nicht doch eine gewisse Weite für unser Leben bereithält. Mit dem derzeit viel besprochenen Soziologen Hartmut Rosa identifiziert er ein gesellschaftliches Problem und findet dann mit dem österreichischen Psychologen Viktor Frankl eine Antwort auf dieses Problem. Ich habe den Vortrag aufbereitet und an einigen Stellen kommentiert. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen zu dem Seminar-Workshop Schicksal weit oder enge. Ich heiße Konstantin Mascher, ich war ja 12 Jahre Prior hier der OJC und ist jetzt schon 2 Jahre her. Wir leben jetzt als Familie in Greifswald und sind da sehr glücklich. Ja, das Thema lautet Schicksal weit oder enge. Du hast die Wahl, wie wir innerlich frei werden, das Leben mitsamt seinen Herausforderungen zu bejahen und zu gestalten. Ich war ja 12 Jahre Prior der OJC und da gab es viele Situationen, die von Enge gekennzeichnet waren. Mitarbeiterkonflikte, Geldmangel, Situationen, wo ich nicht weiter wusste. Und ich habe mir gedacht, wie komme ich jetzt bloß aus diesem Schlamassel wieder raus? Also das Thema der Enge war, letztendlich hat mich da ständig mitbegleitet. Und es gab auch natürlich Ohnmachtszeiten. Und dann die Frage, wie erhält man da in dieser Enge und in dieser gefühlten Enge einen Raum der Weite? Und jetzt will ich mal so 3 steile Thesen mal mit euch gerne beleuchten. Die erste These habe ich damals, als ich frisch von Südafrika in die OJC kam mit 19 Jahren. Ich habe vieles nicht behalten. Aber einen Satz, den Ralf Fechmann mal gesagt hat, der war folgendes. Wir scheitern nicht an den Umständen, sondern an uns selbst. Und der hat mir sehr geholfen, in allen meinen schwierigen Herausforderungen Verantwortung zu übernehmen an der Stelle, wo ich bin. Aber wir kommen dann noch drauf zu sprechen. Zweite These von Mark Manson. Ich habe hier so ein Buch von ihm, das ist ein Bestseller-Autor. Die deutsche Variante heißt Die subtile Kunst des Darauf-Scheißens. Werde ich nachher erklären, warum ich den zitiere. Und er sagt zum Beispiel, du hast immer die Wahl. Was sagt ihr dazu? Wir gehen mal in die dritte These von Viktor Frankl. Menschliches Verhalten wird nicht von Bedingungen diktiert, die der Mensch antrifft, sondern von Entscheidungen, die er selber trifft.
Im Workshop gab es dann ein erstes Stimmungsbild zu jeder These. Deshalb hier nochmal zur Erinnerung die 3 provokanten Thesen. Die erste These von OJC-Legende Ralf Pechmann. Wir scheitern nicht an den Umständen, sondern an uns selbst. Die zweite These, kurz und knackig, von Mark Manson. Du hast immer die Wahl. Und die dritte von Viktor Frankl, dem Psychologen, um den es auch später noch gehen wird. Menschliches Verhalten wird nicht von Bedingungen diktiert, die er antrifft, sondern von Entscheidungen, die er selber trifft.
Das waren jetzt erstmal so ein paar Brocken. Um das bisschen aufzulockern, um das Thema noch ein bisschen zu vertiefen, kommt jetzt Text 1. Ist eine humoristische Annäherung an diese 3 Thesen.
Ein Mann klagt einem erfahrenen Rabbi sein Leid. Mein Leben ist nicht mehr auszuhalten. Wir wohnen mit 6 Personen in einem Zimmer. Ich ertrage die Enge, den Lärm und das Durcheinander nicht mehr. Was soll ich nur machen? Der Rabbi überlegt lange und rät ihm dann energisch: Nimm deinen Ziegenbock noch mit in euer Zimmer. Der Mann erhebt mit aller Macht Einwände, doch der Rabbi beharrt auf seinem Rat. Tu, was ich dir gesagt habe und komm in einer Woche wieder. Nach einer Woche kommt der Mann zum Rabbi. Er ist total entnervt, völlig erschöpft und restlos am Ende. Rabbi, wir halten es nicht mehr aus. Der Ziegenbock stinkt fürchterlich. Die Tage sind eine einzige Qual. Die Nächte sind schlaflos und schlimm. Der Rabbi sagt nur, stell den Ziegenbock wieder zurück in den Stall und komm nach einer Woche wieder zu mir. Die Woche vergeht und als der Mann zum Rabbi kommt, strahlt er über das ganze Gesicht. Rabbi, das Leben ist herrlich, wir genießen jede Minute. Kein Ziegenbock, kein Gestank, nur wir 6 in einem Zimmer. Es ist herrlich.
Ich finde, das zeigt so schön, wie das Thema Enge und Weite und wie eine zusätzliche Enge dann am Ende zu einer größeren Weite geführt hat. Und wenn ihr euch von dem heutigen Nachmittag an nichts erinnert, außer an diesen Witz, dann habt ihr eigentlich schon die Zusammenfassung des gesamten Nachmittags bzw. dieser Einheit hier gut aufgegriffen. Wir steigen jetzt mal gleich ein bisschen thematisch rein. Und ich möchte mich heute im Wesentlichen auf zwei Autoren berufen. Das eine ist Hartmut Rosa, ein zeitgenössischer Soziologe, der ziemlich bekannt geworden ist in den letzten Jahren durch seine Publikationen. Und dieses Jahr kam ein, ich fand, sehr spannendes Buch heraus, das heißt Konstellation und Situation. Lässt sich sehr gut lesen, sehr leicht lesen. Und er beschreibt an diesen zwei Begriffen die Enge der heutigen Zeit. Und er macht das wirklich auf eine exzellente, anschauliche Weise. Kommen wir mal auf den Hartmut Rosa zu sprechen. Mir hat das so gefallen, deswegen fasse ich erstmal ein paar Sachen zusammen, dass wir verstehen, was dann so unsere heutige Zeit prägt. Hartmut Rosa beschreibt einen Paradigmenwechsel, der sich in den vergangenen Jahrzehnten vollzogen hat oder beziehungsweise nochmal so richtig zugespitzt hat. Er verwendet zwei Begriffe, Konstellation und Situation, und das andere Begriffspaar ist Vollziehen und Handeln. Früher konnte man viel stärker handeln. Also, der Mensch begegnet eine Welt mit Situationen. Ich nenne euch ein Beispiel, das verwendet er auch. Ich arbeite an einer Fastfood-Kette, verkaufe dort Hamburger und Pommes und so weiter. Und da kommt ein 11-Jähriger rein und der hat echt Wochen gespart, um den neuesten Hamburger, den Hyper-Burger, essen zu können. Kauft den, setzt sich hin, wickelt ihn aus, der Hamburger fällt hin und jemand tritt aus Versehen drauf. Und der Junge weint. Ich als Verkäufer, das ist eine Situation, in der will ich handeln. Ich habe Mitleid mit dem Jungen. Das heißt, ich schenke ihm einfach einen Burger, er braucht ihn nicht zu bezahlen. Das System kennt vielleicht ein bestimmtes Kontingent an Hamburgern, die vielleicht einmal weggehen, aus welchen Gründen auch immer. Das heißt, die Situation, in der ich als Verkäufer bin, sie ist offen. Ich kann abwägen, gebe ich dem Jungen einen Hamburger oder sage, geh zu deiner Mama und hol das nächste Geld. Das heißt, ich kann das Ereignis beeinflussen. Der Junge geht am Abend vielleicht nach Hause und sagt, Mensch, es gibt noch gute Menschen auf der Welt. Der hat mir einen Hamburger einfach so gegeben. So, und jetzt sagt Rosa, unsere Zeit hat sich so sehr verändert, dass wir nicht mehr handeln können, sondern nur noch vollziehen aufgrund von einer Konstellation. Also wir leben in einem hochkomplexen Geflecht aus technischen Zwängen, bürokratischen Vorgaben, Termindruck und sonstigen Dingen, die engstens miteinander verzahnt sind. Ich würde am liebsten handeln als Verkäufer, ich darf aber nicht. Denn sonst muss ich den Hamburger aus meiner Tasche bezahlen. Oder es ist Verschwendung, es ist Ungleichbehandlung. Da kann ja jeder kommen und seinen Hamburger verlieren. Gebe ich jetzt jedem den Hamburger, das ist ja ungerecht. Das hält den Betrieb doch nur auf. Das System, meine Kasse kennt das nicht, dass ich einen extra Burger einfach verschenken kann. Ach ja, und es gibt doch den Kundenservice, da kann sich der Junge doch hinwenden und vielleicht kriegt er nach 4 Wochen einen Gutschein für eine Cola. Also nicht mehr ich übernehme die Verantwortung, sondern das System sagt mir, ich muss Folgendes tun. Das heißt, in einer Konstellation, er sagt, das ist unsere Zeit, die ist so vorgegeben, ich befinde mich in irgendeinem Punkt und es gibt etwas Vorgegebenes und etwas, was danach ist. Also es geht nicht mehr darum, dass ich überlege, was jetzt richtig ist, was jetzt vielleicht dran ist, wo ich vielleicht Verantwortung übernehmen kann, sondern das System, die Bürokratie oder wie auch immer schreibt vor, wie ich jetzt handeln soll. Das war jetzt erst letzte Woche. Wir sind als Familie zum Beispiel auf BAföG angewiesen. Das ist echt toll, dass der Staat das zur Verfügung stellt. Bei unserer ältesten Tochter hat das wunderbar geklappt. Wir sind seit einem halben Jahr dran, dass unser Zweiter auch BAföG bekommt. Irgendwas geht nicht. Was macht er? Er geht zur BAföG-Beratungsstelle an seine Universität, macht einen Termin aus und will fragen, was denn das Problem ist. Die Sachbearbeiterin will unbedingt helfen. Sie sagt aber, aus Datenschutzgründen kann ich nicht herausfinden, was denn noch fehlt. Also, das ist das Leben in der Konstellation. Sie kann jetzt nicht sagen, ach, ich weiß, es gibt einen Datenschutz, aber ich kann trotzdem mal darauf zugreifen und ich sag dir dann, was Sache ist. Also, sie kann ihm nicht helfen, auch wenn sie es gerne täte und beide sind frustriert. Und das Buch ist vieler solcher Beispiele sehr nett. Ich nenne ein Beispiel, einen Dorfpolizist erwischt einen Jugendlichen, der mit Flipflops auf einem frisierten Mofa fährt. Der Polizist hält ihn an. Und wenn der Polizist aus der Situation handeln könnte, dann würden vielleicht folgende Sachen durchgehen. Er kennt nämlich diesen Jungen. Handelt es sich um einen Wiederholungstäter? Ist er offensichtlich erschrocken, verschüchtert oder einsichtig? Oder ganz im Gegenteil, mit allen Wassern gewaschen? Wird er der Ermahnung folgen, meinem väterlichen pädagogischen Rat als Polizist? Oder wird er es nicht tun? Aber der Polizist hat nicht mehr zu fragen, was jetzt dran ist, sondern wenn das Mofa nicht konfisziert wird und der Jugendliche einen Unfall baut, dann ist er in der Verantwortung. Das heißt, wir kommen zunehmend in eine Zeit rein, wo wir nicht mehr überlegen, was ist jetzt dran, wie wollen wir verantwortlich handeln, sondern was sagt die Vorgabe? Also was sagen die Formulare, was sagen die Einheiten, die Abläufe, die Optimierungspläne? Und Rosa beschreibt ja ein Phänomen, das läuft von der Kassiererin bis zum Kanzler. Wir haben Vorgaben, wir haben ein System, wir haben eine Abfolge. Das heißt, der Mensch befindet sich in einer Konstellation, aus der er heraus vollzieht, er handelt nicht mehr und muss eine Vorgabe, ein System und eine Abfolge letztendlich abarbeiten. Wir hatten erst vor 3 Wochen Begegnung mit unserem Greifswalder Bürgermeister, ein grüner Bürgermeister, ganz feiner Mensch. Der kam zum Mittagsgebet, wir haben ihn eingeladen und er hat freudig angenommen zum Mittagessen. Dann sagt er inzwischen auch, er greift keine Fördertöpfe mehr ab vom Bund, weil er braucht mindestens 6 Sachbearbeiter, die allein nur überprüfen, ob alles seine Richtigkeit hat. Da geht er manchmal nach Berlin und sagt, vertraut uns doch Kommunen, wir wollen doch nur das Beste. Macht bitte keine Fördertöpfe, sondern seht zu, dass wir das Geld bekommen. Und warum sind wir da gelandet? Weil wir es so wollten. Das mag vielleicht manch einer vielleicht aufmucken. Ich habe es vorhin schon mal angedeutet. Denn es geht um diese Schlagworte. Es geht um Gerechtigkeit, es geht um Berechenbarkeit. Wir wollen Nachvollziehbarkeit. Wir wollen Transparenz, wir wollen Korruptionsvermeidung, Fehlervermeidung, Sicherheit, ökonomische Effizienz und Prozessoptimierung. Wir wollen ja nicht, dass jetzt zum Beispiel, vielleicht weil mein Sohn jetzt die falsche Frisur hat, dass dann die Sachbearbeiterin sagt, also du gefällst mir nicht, du kriegst kein BAföG. Könnte ja sein. Das wollen wir vermeiden. Also wir wollen Nachvollziehbarkeit, wir wollen Rechts- und Planungssicherheit haben. Und das ist ja auch ein gutes Anliegen, das betont er sehr schön. Es geht ja auch um die individuelle Freiheit. Also sprich nicht, dass ein Sachbearbeiter oder ein Politiker sagen kann, also Frank, du gefällst mir nicht, deswegen kriegst du dieses oder jenes nicht. Das heißt, nicht mehr der Einzelne soll die Situation bewerten, sondern sie soll unabhängig von ihm sein. Und wir haben so eine Angst, dass er was falsch machen könnte oder das System missbrauchen könnte. Wir erleben das im FSJ-Bereich. Mit jeder neuen Regierung kamen neue Vorgaben, wie man FSJ machen soll. Man kann immer weniger machen, man hat immer weniger Handlungsspielraum. Man kann viel weniger nach der Situation gucken und sehen, wie ich handeln, sondern es geht letztendlich ein Vollziehen von einer Konstellation von gesetzlichen Vorgaben, von Papierkram, welche Seminare, wie wir die abhalten sollen, wie wir die abrechnen sollen und so weiter und so fort. Und Rosa beschreibt, dass es letztendlich eine Einschränkung, denn nicht mehr wir als Person gefragt, was wir denn tun sollen. Also nochmal, was die Freiheit des Einzelnen gewährleisten soll, versklavt die Allgemeinheit und am Ende auch den Einzelnen. Und er verwendet ein drittes Beispiel, wo er sagt, die Veränderung von dem Situation, dem Handeln zum Vollziehen, kann man am besten auch am Spielverhalten inzwischen feststellen von Kindern. Und vor allem an Lego. Ich weiß, früher war nicht mal alles besser. Aber früher, da hat man Bauklötze gehabt oder man hatte Legos und da hat man wild zusammengebaut. Das heißt, ein Kind hat ein Monster mit einem Elefantenrüssel und einem Drachenschwanz und Flugzeugflügel gebaut. Das heißt, das Kind hat in dem Lego seinen Alltag verarbeitet. Heute sind die Lego-Systeme so stark, es gibt eine ganz klare Abfolge, wann welcher Stein wohin kommt. Und wenn der Stein nicht so gesetzt wird, dann ist das Schiff nicht ordentlich. Er schreibt das sehr schön. Das Kind, das ein modellhaft vorgegebenes Lego-Schiff zum Geschenk erhält, wird dagegen dieses Schiff bauen, sein Innenleben, seine Biografie. Seine Lebenssituationen sind gleich stillgestellt oder neutralisiert. Sie spielen keine Rolle. Ja, sie können allenfalls noch zum Störfaktor und zur Ablenkung werden. Und wenn dann noch die Eltern Stress machen, weil das Schiff nicht so aussieht, wie es aussehen sollte auf dem Prospekt, ist ja auch ganz kritisch. Das heißt, es kommt nicht mehr auf das Kind drauf an mit seiner Fantasie im Sinne von, ich handle, was die Situation entspricht, sondern das Kind hat eine starre Reihenfolge von Verhaltensweisen, wie man die Steine setzt. Und am Ende ist das Schiff da und was macht man da, ist es fertig. Dann steht es im Regal rum. So war es bei unseren Kindern zumindest. Unser Jüngster, der hat alles in so einen großen Sack reingeschmissen. Das war immer ein Schreck als Eltern. Wir dachten, wir könnten noch diese Sets irgendwie weiter verschenken. Pustekuchen, es war alles in so einem riesen Sack drin. Aber der hat's richtig gemacht. Als dieser Sack mit diesen ganzen Legosteinen da war, da fing er an, die wildesten Sachen zu bauen. Und da hat in diesem Beispiel des Legos, sagt Rat mit Rosa, sind wir von einer Welt der Situation des Handels in eine Welt der Konstellation und des Vollzugs gekommen. Also wir haben in Afrika, ich bin in Südafrika groß geworden, da haben wir aus Lehm die wildesten Sachen gemacht. Wir haben Schlangen geschossen, wir haben Zwillen gehabt. Also das ist auch ein bisschen romantisierend, ich will das jetzt auch nicht übertreiben. Aber was Hartmut Rosa hier beschreibt, ist schon noch im Alten und im Neuen Testament drin. Ja, wer kennt das? Die Steinigung der Frau, die fremdgegangen ist. Also das jüdische System, das stark von der Konstellation, was muss ich als Jude richtig machen? Und da ist ja diese eine Frau, die ist ja fremdgegangen und die wurde erwischt und wird von den Pharisäern zu Jesus gebracht und sagt, die Konstellation sagt jetzt, wir müssen sie steinigen. Das müssen wir jetzt vollziehen. Und Jesus aber, er agiert aus der Situation heraus. Er hinterfragt nicht den Wert, aber er handelt aus der Situation heraus. Also dieses Spannungsfeld im Alten und Neuen Testament ist auch schon da. Jetzt kommen wir mal zu unserer gesellschaftlichen Situation. Ich fand das nämlich so spannend, der wickelt das ein bisschen aus. Man fragt sich ja immer wieder auch, wie kam es, dass zum Beispiel Donald Trump und Elon Musk damals so beliebt waren? Warum wurde er gewählt? Und was hat er in den 10 Minuten nach seiner Einsetzung gemacht? Unglaublich viele Dekrete. Es hat unmittelbar nach seiner Einsetzung Dekrete gefeuert, was das Zeug hielt. Und Hartmut Rosa sagt, das liegt unter anderem daran, weil die beiden gegen alles standen, was eine Konstellation bedeutet und was ein reines Vollziehen bedeutet. Also er schreibt sehr schön, und sie versprachen unausgesprochen und jedoch für jedermann spürbar, eben darin und dadurch politisches Handeln wieder möglich zu machen. Das war ja der Frust, dass Handeln offenbar nicht mehr möglich sind, weil es gibt ja ständig irgendwelche Konstellationen, irgendwelche Verfahren, irgendwelche Bürokratien, die eingehalten werden sollen. Das heißt, so schreibt er weiter, mit einer Feder, mit einem Dekret, mit dem radikalen Abräumen bürokratischer Apparate und politischer Anstands- und Verhaltensregel, geleitet von purem politischen Willen. Das hat ihn so attraktiv gemacht am Anfang. Boris Johnson war das Gleiche. Gegen was hat er gewettert? Den bürokratischen Apparat der EU. Das hat bei den Leuten was getriggert, dass sie gesagt haben, Mensch, uns nervt die Situation der Konstellation und des reinen Vollziehens. Wir wollen wieder in ein politisches Handeln kommen. Wir wollen wieder die Situation bewerten können und nicht die Abläufe. Deswegen meine ich, von der Kassiererin bis zum Kanzler. Das ist eine echte Herausforderung, das ist auch eine echte Not, dass viele Menschen den Eindruck haben, wir tun nur noch Vorgaben und Bürokratie erfüllen. Und er schreibt dann so sehr schön, Trump und Musk, so scheint mir, wurden genau deshalb populär, weil sie im scharfen Kontrast zu Biden und Harris geradezu als Verkörperung des mutigen Handels erschienen, während mit den Demokraten alles seinen gewohnten Gang gegangen wäre. Ja, hat er den Golf von Mexiko gleich umbenannt. Das sind wir nicht mehr gewohnt, weil wir gewohnt sind, dass es Konstellationen gibt und die einzuhalten sind. Und das ist ja auch eines der Gründe, das hat er jetzt so nicht geschrieben, aber das schlussfolgere ich daraus. Deswegen ist auch zum Beispiel die AfD so beliebt, weil sie genau den Frust der Bevölkerung wahrnimmt, dass wir in einer Konstellation leben. Wir können nur noch vollziehen. Und die AfD verspricht, dass wir mit der Wahl wieder aus der Situation heraus handeln können. Da kommen wir nämlich genau zu dieser Ambivalenz, in der wir leben. Wir sehnen uns wieder nach einem Handlungsspielraum und fürchten uns aber zugleich, dass genau das passiert. Und da sagen einige, ja, genau das wird nämlich passieren. Und das hat ja letztendlich Trump auch gemacht. Man hat ja manchmal den Eindruck, wer an der Macht ist, kann eigentlich auch nichts mehr machen. Vorgestern saß ich mit dem Kandidaten hier für die Bürgermeisterschaftswahl, traf ich im Edeka, das war eine schöne Situation. Wir haben zusammen einen Fleischkäsebrötchen, wir haben zusammen gehandelt, wir haben gegessen. Also ich verstehe mich eigentlich ganz gut mit ihm. Wir haben eine 3-4 Stunden lang unterhalten. Da habe ich gesagt, was ist denn Ihre Vision für Reichelsheim? Er so, boah. Er sagte, natürlich hätte ich Lust, was zu gestalten, aber 95% meiner Tätigkeit ist, ich muss Verwaltungsaufgaben erledigen. Ich kann da nicht mehr viel gestalten in diesem Amt. Und er sagt so ein bisschen so nach dem Motto, die Kommunen sind am Ende der Nahrungskette, so hat er das formuliert. Es ist kein Pessimist, das wollte er auch gar nicht sagen, aber er wollte nur sagen, mein Handlungsspielraum ist inzwischen so klein geworden. Ich muss nach der Konstellation fragen und ich muss richtig vollziehen. Denn wenn ich nicht richtig vollziehe, gibt es Probleme. Und das ist ja die große Not, die wir in unserer Zeit erleben. Alle reden von Bürokratieabbau. Und das wird spannend bleiben. Kriegen wir das hin, dass das erhalten bleibt und trotzdem eine Handlungsfähigkeit erhalten bleibt? Und da schreibt er sehr schön, Rosa tut diese Ambivalenz benennen. Er sagt, so provokativ, ja schockierend, die Rede vom souveränen Handeln in diesem Zusammenhang auch klingen mag, also mit Trump und Musk damals, sie verweist mit aller Deutlichkeit auf die Ambivalenz oder zumindest die Gefahren des Versuchs, vom Vollziehen zum Handeln zurückzukehren. Aber vielleicht lässt sich aus diesem Fall etwas lernen über die Schwierigkeiten, in denen demokratische Regierungen heute stecken. Und das Interessante ist, das ist nicht nur ein gesellschaftliches Phänomen, sondern auch tatsächlich ein hochindividuelles Phänomen. Wir verlernen es zunehmend, mit Situationen umzugehen und entsprechend handeln zu können. Ich sage immer nicht, jemand ist da schuld, sondern wir haben es uns auch selber angeeignet. Wir werden darauf trainiert, in der Situation nicht nach der eigenen Urteilskraft zu fragen, sondern zuerst nach dem Verfahren zu fragen. Und wir kennen auch diese Situation bei uns in der OJC. Das war auch mal wieder eine Herausforderung. Manche wollten so richtig gern loslegen. Und wir haben gesagt, das Verfahren müssen wir angucken. Das heißt, wir haben eine dramatische Situation und das, was wir als Individuen teilweise erleben, haben wir als ein gesellschaftliches Empfinden, eine kollektive und eine individuelle Ohnmacht. Wir können eigentlich nichts mehr tun. Wir sind den Umständen quasi ausgeliefert. Wir haben ein unglaubliches Misstrauen gegenüber dem individuellen Handeln entwickelt. Wir misstrauen, dass jemand verantwortungsvoll und eigenständig eine Entscheidung trifft, nach dem eigenen Gewissen, nach der eigenen Urteilskraft. Wir wollen ja keinem gegenüber ungerecht sein. Und das heißt, was passiert? Ich habe es jetzt mal in meinen Worten gesagt, Hartmut Rosa nicht. Gefragt ist nicht die Person, die aus der Situation heraus handelt. Ich sage es mal, ein Zombie. Also einer, der einfach nur tut, was dran ist. Der aber nicht mehr fragt, was denn dran ist. Und das nährt vor allem eins, und das merken wir als ein Thema in der jungen Generation, das schneidet auch in dem Buch an, finde ich sehr spannend. Wir verlernen zu handeln. Und das merken wir ja schon gerade bei dem ganzen Thema KI. Ja, also da geht es ja nicht mehr darum, dass ich einen Text schreibe, sondern ich lasse mir einen Text schreiben. Ich kann wunderbares Essen mit einem Thermomix kochen, der mir Schritt für Schritt sagt, was ich machen soll. Kommt mein wunderbares Essen raus. Aber meine Person, darin ist völlig unwichtig. Und er sagt, das ist eines der Grundherausforderungen unserer heutigen Zeit, die Frage nach dem eigenen Lebenssinn. Warum braucht es mich dann noch, wenn es das Verfahren gibt? Und das ist ja gerade das Lebensglück eines Menschen und das gibt ja gerade einen Lebenssinn, und da kommen wir dann auch bald zu Frankl, dass meine Erfahrung gefragt ist, dass ich Erfahrung sammeln kann, aber wenn der Thermomix mir sagt, was ich kochen soll, sammle ich keine Erfahrung, denn ich mache ja keine Fehler mehr. Oder wenn die KI mir den Text schreibt, kann ich ja keine Fehler mehr machen. Mein Verstand wird eigentlich gar nicht mehr gefragt, auch die Frage meines Gewissens, weil wie gesagt, es ist ja alles vorgegeben. Und er sagt dann letztendlich, der Konstellationismus ermächtigt die Handelnden dabei nicht, sondern er entmächtigt sie und sie werden zu ohnmächtig Handelnden. Also, der Mensch befindet sich in der Situation, aus der er heraus handelt und dazu greift er auf seine Erfahrung, seinen Verstand, sein Gewissen zurück. Gefragt ist er als Person, er erlebt Ermächtigung, Sinn, da kommt das mit der Resilienz. Resilienz wächst nämlich nur dort, wo ich scheitern kann. Resilienz wächst nur dort, wo ich Fehler mache. Resilienz wächst nicht an der Stelle, wo ich einfach ein Verfahren abarbeiten muss. Und er sagt letztendlich, er tut das sehr schön ausführen, die Entfremdung des Menschen von sich selbst. Das habe ich ja selber in meinem eigenen Leben gemerkt. Also erst an der Herausforderung wächst man. Ja, es gibt ja so das Phänomen der Rasenmähereltern, die so alle Widerstände rausnehmen. Das ist eigentlich eine Katastrophe für unsere Kinder. Mein Lieblingspädagoge, Rudolf Dreikurs, und der sagt, tu nie etwas für ein Kind, das es selber tun kann. Genau dadurch wächst nämlich Lösungs- und Verantwortungskompetenz. Aber wenn ich nur vollziehe, dann wächst eine Verwaltungskompetenz. Er beschreibt das Phänomen in Dänemark. Menschen, die kein Zuhause haben, geholfen werden soll. Die Mitarbeiterinnen wurden am Ende richtig aggressiv. Denn die dorthin kamen, die hatten natürlich keine Nummer, keine Sozialversicherungsnummer. Und das Problem war, das Programm war aber so getaktet, man muss erst diese Nummer eingeben und dann kann man zum nächsten Schritt gehen. Aber sie kamen an dieser Stelle gar nicht vorbei. Und die eigentlich helfen wollten, konnten nicht helfen, weil das System halt so eingerichtet war. Ein schöner Satz von Hartmut Rosa sagt, Warum tun wir das? Weil wir die Unverfügbarkeit des Lebens ausschließen wollen. Die Unverfügbarkeit. Wir wollen gerne kontrollieren. Wir wollen Sicherheit. Wir wollen, dass es so bleibt. Das hat mich immer ein bisschen irritiert in Deutschland, als ich mit 19 hierher kam. Uns geht's hier so gut. Und trotzdem haben wir eine unglaubliche Zukunftsangst. In Südafrika habe ich das gar nicht erlebt. Und dann hat mir das jemand erklärt. Ja, dem schlecht geht oder der nicht alles hat, der hofft, dass es morgen besser wird. Aber dem schon so lange gut geht, der weiß, dass es immer wieder runtergeht. Wir wissen nur nicht wann, aber wir fürchten uns darum. Und da werden wir aggressiv.
Wir sehen also die Herausforderung. Weil wir als Gesellschaft Sicherheit über Flexibilität gestellt haben, ist ein System entstanden, in dem Regeln wichtiger sind als echtes Handeln. Dieses Handeln verlernen wir dadurch und haben oft das Gefühl, der Konstellation ausgesetzt zu sein. So weit, so schlecht. Die Frage ist gestellt. Jetzt kommt die Antwort.
Wir gehen jetzt mal rüber zu Viktor Frankl. Und Frankl ist einer, der sagt, das Leben ist nicht sicher, aber sinnvoll. Heute bekommt ihr keine Anleitung, wie wir jetzt damit umgehen. Aber entscheidend ist ja letztendlich, welchen Raum der Freiheit können wir uns erhalten. Es gibt so einen schönen Satz von Viktor Frankl, der wird ihm zugeschrieben. Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum der Freiheit. Ich finde es eines der bemerkenswertesten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Er überlebt ja 4 Konzentrationslager. Und aus dieser Erfahrung heraus bezeugt er, dass ein Leben und auch der Wille zur Freiheit immer gegeben ist. Die entscheidende Frage ist nur, ob ich das umsetze. Der hat dann die Logotherapie und die Existenzanalyse gegründet. Es gab ja damals die Wiener Schule mit den 3 Stoßrichtungen. Sigmund Freud, die Psychoanalyse, da geht es viel um Vergangenheit. Alfred Adler, Individualpsychologie und dann Viktor Frankl. Und Viktor Frankl, würde ich sagen, der hat das durchlitten, was er an Themen proklamiert hat. Das fand ich einfach unglaublich spannend. Der hat ja 29 Ehrendoktortitel bekommen, hat an mehreren Universitäten im In- und Ausland doziert. Es gab an mehreren Zeitpunkten, wo er aus dem KZ hätte fliehen können. Und er hat es aber nicht gemacht, weil er gesagt hat, ich habe eine Verantwortung für die Mitgefangenen. Und es gibt ja manche, die behaupten, seine ganzen Thesen hätte er nach dem KZ entwickelt. Das stimmt nicht. Er hatte schon vor dem KZ sein Buch Ärztliche Seelsorge verfasst und hat sie letztendlich im KZ dann erproben müssen. Und Frankls Ansatz ist ja der, Menschsein heißt Sinn finden. Und das ist natürlich anders als, ich muss vollziehen, ich muss etwas tun. Und er hat schon damals festgestellt, dass viele Neurosen oder psychische Erkrankungen genau dadurch entstehen, dass die Menschen keinen Sinn mehr fürs Leben haben. Es war eine spannende Beobachtung, die er im KZ gemacht hat. Es waren nicht die körperlich Fitten, die überlebt haben. Als er ins KZ reinkam, da hat schon der Barackenvorsteher zu ihm gesagt, du wirst als erstes sterben hier von allen. Weil er so blass war, schmächtig war. Und er hat festgestellt, die, wenn sie nicht durch andere Umstände umkamen, die etwas hatten, auf das sie zulebten, die haben am ehesten überlebt, im Gegenteil zu denen, die körperlich fit und stark waren. Und er bezeichnet das als ein existenzielles Vakuum, wenn er sagt, wenn Menschen nicht mehr wissen, warum sie eigentlich noch auf der Erde sind. Und das ist genau das Problem, wenn wir das so verschärfen. Wenn es mich als Person gar nicht mehr braucht, dann stellt sich ganz schnell die Frage, wozu bin ich denn eigentlich noch da? Was ist der Sinn meines Lebens? Jetzt kann man ja fragen, wie kann man Sinn verwirklichen? Nicht im Sinne von, was kann ich am besten tun? Also manche Leute fragen ja, wenn ich so junge Leute begleite, sagen die, ja, ich habe Gott gefragt, was da meine Berufung ist. Ja, hat er geantwortet? Hat er nicht? Sag ich, vielleicht hast du die falsche Frage gestellt. Es gibt so viele Herausforderungen. Und dann antworte ich immer mit Frankl, das Leben selbst ist es, das den Menschen Fragen stellt. Er hat nicht zu fragen, er ist vielmehr der vom Leben her Befragte, der im Leben zu antworten, das Leben zu verantworten hat. Also nicht du stellst die Frage, was ist meine Berufung, sondern das Leben ist ja so existenziell. Was ist denn mein Beitrag zur Lösung einer Situation? Und das ist eine Umkehrung der Frage. Wir wollen natürlich die Freiheit von der Verantwortung. Wer will denn heute noch Verantwortung übernehmen? Ich höre von so vielen Leuten, die einen Betrieb leiten oder die ein Werk leiten und sagen, es will keiner mehr Verantwortung übernehmen, weil wir keine Fehlertoleranz mehr haben. Aber darin verwirklicht sich eigentlich der Sinn, indem ich die Herausforderung angehe. Und wenn ich da etwas beitragen kann, dann erlebe ich alle diese Punkte. Ich erlebe Scheitern, ich erlebe Erfahrung, ich erlebe Ermächtigung, Sinn, Lösungs- und Verantwortungskompetenz. Und ich finde das so schön, er unterscheidet zwischen diesen beiden Kategorien der Freiheit von und der Freiheit zu. Unsere Zeit lebt davon, dass wir sagen, wir wollen Freiheit von Anstrengung, wir wollen Freiheit von Bemühungen, wir wollen Freiheit von unangenehmen Situationen. Und er sagt, Sinn und Freiheit verwirklicht sich nur dann, wenn wir uns trotz der Situation dazu entscheiden. Der Mensch, der sich für den Umstand entscheidet, in dem er drin ist, hat eine deutlich größere Freiheit als der, der immer versucht, alles Unangenehme von sich fernzuhalten. Und er ging ja sogar so weit zu sagen, dass er sagte, ich war freier im KZ als die Vorsteher. Es bedeutet, in Umständen eine Freiheit zu erleben, die uns niemand nehmen kann. Und das war dieser schöne Satz. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegt unser Wachstum und unsere Freiheit. Und er sagt, das ist die Essenz seines Gedankens. Die Umstände können wir nicht ändern. Aber ich kann meine Einstellung zu den Umständen ändern. Und das verändert die Situation. Da werde ich gleich noch etwas zu ergänzen. Oder ein Zitat, das immer wieder gebracht ist von Friedrich Nietzsche. Wer ein Warum zum Leben hat, erträgt fast jedes Wie. Wer ein Warum hat, nicht wer ein Verfahren hat, erträgt fast jedes Wie, sondern wer ein Warum hat, erträgt fast jedes Wie. Und wir werden gleich ein Beispiel von ihm hören.
Viktor Frankl schreibt: Was mich selbst anlangt, erinnere ich mich immer wieder an folgendes Erlebnis. Fast weinend vor Schmerzen in den wunden Füßen, die in offenen Schuhen staken, im grimmigen Frost und eisigen Gegenwind humpelte ich in einer langen Kolonne die paar Kilometer vom Lager zum Arbeitsplatz. Mein Geist beschäftigte sich unablässig mit den tausendfältigen kleinen Problemen unseres armseligen Lagerlebens. Was wird es heute Abend zu essen geben? Soll ich die Scheibe Wurst, die es vielleicht als Zugabe geben wird, nicht lieber für ein Stück Brot eintauschen? Soll ich die letzte Zigarette, die mir von der Prämie vor 14 Tagen verblieben ist, gegen eine Schüssel Suppe einhandeln? Wie komme ich zu einem Stück Draht, um den gebrochenen zu ersetzen, der mir als Schuhriemenersatz dient? Werde ich jetzt an der Baustelle rechtzeitig den Anschluss an die gewohnte Arbeitsgruppe finden oder aber in eine andere, zu irgendeinem wüsten oder prügelnden Vorarbeiter verschlagen werden? Und was könnte ich unternehmen, um mich mit einem bestimmten Kapo gutzustellen, der mir zur Verwirklichung eines unwahrscheinlichen Glücks verhelfen könnte, nämlich als Lagerarbeiter im Lager selbst verwendet zu werden und nicht mehr diesen furchtbaren täglichen Marsch mitmachen zu müssen? Schon ekelt mich dieser grausame Zwang, unter dem all mein Denken sich täglich und stündlich nur mit solchen Fragen ablagen muss. Da gebrauche ich einen Trick. Plötzlich sehe ich mich selber in einem hell erleuchteten, schönen und warmen, großen Vortragssaal am Rednerpult stehen. Vor mir ein interessiert lauschendes Publikum in gemütlichen Polster sitzen. Und ich spreche. Spreche und halte einen Vortrag über die Psychologie des Konzentrationslagers. Und all das, was mich so quält und bedrückt, all das wird objektiviert und von einer höheren Warte der Wissenschaftlichkeit aus gesehen und geschildert. Und mit diesem Trick gelingt es mir, mich irgendwie über die Situation, über die Gegenwart und über ihr Leid zu stellen und sie so zu schauen, als ob sie schon Vergangenheit darstellte und ich selbst, mitsamt all meinem Leiden, Objekt einer interessanten psychologisch-wissenschaftlichen Untersuchung wäre, die ich selbst vornehme. Wie sagt doch Spinoza in seiner Ethik, eine Gemütsregung, die ein Leiden ist, hört auf, ein Leiden zu sein, sobald wir uns von ihr eine klare und deutliche Vorstellung bilden.
Nochmal dieses Beispiel veranschaulicht das wunderbar von sehr enge, wo er beschreibt, was mache ich mit der Suppe, was mache ich mit der Zigarette. Ja, also er war ja so frustriert von dieser Enge, die weit herausgekommen ist. Und wo er dann quasi den Gedanken, wer ein Warum hat, erträgt auch das Wie. Und das hat er am Ende auch gemacht. Er hat schon nach einem halben Jahr nach dem KZ hat er sein Buch geschrieben. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. Der hat ein Jahr später zig Vorträge zu diesem Thema gehalten. Das war ja in Deutschland auch sehr nötig. Hat er über das Thema Kollektivschuld auch sehr schön differenziert beschrieben. Ich will dieses Beispiel nehmen, das verwendet die dritte Stufe. Frankl sagt letztendlich, es gibt drei Wege, wie man Sinn verwirklichen kann oder wie man auch Freiheit verwirklichen kann. Jeder Mensch hat drei Möglichkeiten, mit den Umständen umzugehen. Das erste, was er sagt, jeder Mensch hat die Möglichkeit, schöpferische Werte zu erfüllen. Zum Beispiel der Hamburger Verkäufer könnte sagen, okay, ein schöpferischer Wert, sagen, das Burger ist runtergefallen, ich gebe dem Kind einen neuen Hamburger. Das heißt, die Frage nach meinem Tun, nach meinem Beruf, wo ich aktiv etwas tun kann. Und er sagt, dann gibt es noch schon Situationen, wo ich nichts mehr tun kann, nicht mehr handeln kann. da kann ich nur noch etwas erleben. Wir werden gleich ein Beispiel hören, wo alle diese drei schön zusammengefasst sind an einer Person. Zum Beispiel die Erlebniswerte. Ich kann einen ganz tiefen Sinn im Erleben erleben. Ich habe das auch im Salzkorn-Artikel geschrieben. Das war für mich so eindrücklich, als meine Tochter Orgel gespielt hat. Ich war so glücklich. Und ich habe gedacht, jetzt kann ich abtreten. Mich fragte dann jemand gestern, ob ich eine Midlife-Crisis hätte, da ich jetzt abtreten möchte. Das war nicht der Punkt, sondern ich war so zutiefst erfüllt, dass ich sage, jetzt ist alles da. Natürlich war nicht alles da, aber also ich kann Sinn und Schönheit erleben durch das Erleben. Das Dritte, und das ist das Allerwichtigste, manchmal können wir nichts mehr tun, manchmal können wir nichts mehr erleben. Ich hatte oft Ohnmachtserfahrungen gehabt in meiner Leitungszeit. Ich konnte nichts tun. Und das Entscheidende war, ich konnte an meiner Einstellung arbeiten. Nochmal, die Umstände haben sich nicht geändert, aber die Einstellung. Da beschreibt er einen Patienten, der diese drei, einen Menschen, der quasi auf den Tod zugeht, wie der diese drei Werte umsetzt.
Die Möglichkeit, alle drei angeführten Wertkategorien in einheitlicher Abfolge nahezu dramatisch verwirklicht zu haben, kann man einem Kranken nachsagen, dessen Lebensgeschichte in ihren letzten Kapiteln im Folgenden näher skizziert werden soll. Es handelt sich um einen jüngeren Mann, der wegen eines inoperablen, hochsitzenden Rückenmarktumors im Spital lag. Beruflich tätig zu sein, war ihm längst versagt. Lähmungserscheinungen hatten ihn in seiner Arbeitsfähigkeit gehandicapt. So hatte er keinen Zugang mehr zur Verwirklichung von schöpferischen Werten. Aber noch in dieser Verfassung stand ihm das Reich der Erlebniswerte offen. Er unterhielt sich in geistig anregenden Gesprächen mit anderen Patienten, nicht ohne gleichzeitig damit auch sie zu unterhalten und ihnen Mut und Trost zu geben. Er befasste sich mit der Lektüre guter Bücher, vor allem aber mit dem Hören guter Musik im Rundfunk, bis er eines Tages die Kopfhörer nicht mehr vertrug und seine zunehmend gelähmten Hände kein Buch mehr halten konnten. Jetzt gab er seinem Leben die zweite Wendung. Nachdem er sich bereits vorher von den schöpferischen Werten auf die Erlebniswerte hatte zurückziehen müssen, war er nunmehr gezwungen, sich den Einstellungswerten zuzuwenden. Oder können wir sein Verhalten anders deuten, wenn er sich nun darauf verlegte, seinen Spitalgenossen ein Berater und ein Vorbild zu sein? Denn tapfer ertrug er seine Leiden. Am Tag vor seinem Tode, den er voraussah, wusste er, dass der diensthabende Arzt beauftragt worden war, ihm zeitgerecht eine Morphiuminjektion zu geben. Was tat nun unser Kranker? Als dieser Arzt zur Nachmittagsvisite erschien, bat ihn der Kranke, ihm die Injektion schon am Abend zu geben, damit der Arzt nicht eigens seinetwegen in der Nacht geweckt werden müsste.
Das heißt, auch der eigentlich nichts mehr konnte, konnte noch sagen, wissen Sie was, geben Sie mir vorher die Spritze, dann müssen Sie nicht extra wegen mir aufstehen. Also das ist quasi diese Einstellungswerte, von dem Viktor Frankl letztendlich spricht. Und ich kann das jetzt nicht in aller Tiefe ausführen, aber er sagt letztendlich, wir haben immer eine Handlungsfreiheit. Und er sagt, der Mensch, der diese Einstellungswerte nicht verwirklichen möchte, der rutscht schnell in eine Opferrolle rein und sagt, alle anderen sind schuld. Aber die entscheidende Frage ist, lasse ich mich so herausfordern, dass ich sage, was kann ich an meiner Einstellung ändern, dass sich was verändert? Vielleicht nicht die Umstände, aber letztendlich die Situation, in der ich bin und dass ich wieder eine Freiheit habe, entsprechend zu handeln. Und das habe ich ganz oft gemerkt in den Zeiten, wo ich nicht mehr weiter wusste, nicht mehr konnte. Ich erinnere mich noch an ein Beispiel, das erzähle ich immer wieder ganz gerne, das passt mir sehr gut. Es war so 2-3 Jahre in meinem Leitungsamt und ich habe es auch wirklich an einer Stelle verbockt. Und es war wirklich eine verfahrene Situation. Und ich bin dann rausgegangen in den Wald und habe Jesus gefragt, sag mal Jesus, warum hast du mir eigentlich dieses bescheuerte Amt zugemutet? Und ich rechnete für längere Zeit mit einem inneren Monolog. Ja, es gibt ja so ein Abwägen vor und bla 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 und so weiter und so fort. Aber es kam dieser eine Satz und ich habe selten so klare Sätze gehört, wo er gesagt hat, Konstantin, ich mute dir dieses Amt zu, weil ich dich liebe. Jetzt kann man sagen, was ist denn das für eine Theologie? Das war aus der Situation heraus. Ich brauchte keine Lösung, aber ich brauchte diesen Satz. Denn auf diesen Satz habe ich immer wieder zurückgegriffen und gesagt, es hat einen Grund, warum ich das jetzt erlebe. Und entscheidend ist letztendlich, wie kann ich immer wieder eine Freiheit gewinnen, dem Bruder, der Schwester gegenüberzutreten, die vielleicht gerade nicht einverstanden ist mit dem, was ich gerade machen will. Und er sagt letztendlich, und das ist natürlich eine sehr hohe Kunst, und das können wir manchmal nicht alleine, deswegen sagen wir auch in der OJC, jeder von uns soll einen haben, der ihn begleitet, einen Mentor. Wir schaffen es manchmal nicht, diese Einstellungswerte selber zu ändern. Wir brauchen manchmal einen, der den Blick verändert. Und in dem Moment, wo sich der Blick verändert, ändert sich an der Situation objektiv nichts. Aber meine Handlungsweise wird wieder eine andere und ich werde wieder freier zu handeln. Wir nähern uns jetzt langsam dem Ende zu. Ich will noch einen Autoren ganz kurz vorstellen, Mark Manson. Die subtile Kunst des Daraufscheißens ist nicht jedermanns Sprache. Aber was ihr hier drin lest, ist Viktor Frankl in einer heutigen Sprache. Deswegen lesen wir es hier nochmal laut vor.
Mark Manson schreibt: Wir können nicht immer kontrollieren, was uns geschieht. Aber es liegt immer in unserer Hand, wie wir das Geschehene interpretieren und wie unsere Reaktion darauf ausfällt. Ob uns das nun bewusst ist oder nicht, wir sind für unsere Erfahrungen immer selbst verantwortlich. Es ist unmöglich, das nicht zu sein. Selbst die Entscheidung, die Erlebnisse in unserem Leben nicht bewusst zu interpretieren, ist immer noch eine Interpretation der Ereignisse. Auch die Entscheidung, nicht auf Ereignisse in unserem Leben zu reagieren, ist eine Reaktion. Ob es uns nun gefällt oder nicht, wir spielen immer eine aktive Rolle bei allem, was uns widerfährt oder in uns vorgeht. Wir interpretieren ständig die Bedeutung jedes einzelnen Moments und jedes Vorgangs. Wir wählen die Werte aus, nach denen wir leben, und die Maßstäbe, an denen wir alles messen, was uns passiert. Je nachdem, für welchen Maßstab wir uns entscheiden, kann ein und dasselbe Erlebnis gut oder schlecht sein.
Der hat so viele Bücher veröffentlicht und er schreibt so eine Botschaft in die heutige Zeit rein. Der verwendet sehr viele Beispiele, Biografien, wo er an den Biografien genau diese drei Schritte, schöpferische Werte, Erlebniswerte und Einstellungswerte, verdeutlicht. Ich komme gleich wieder zu dem biografischen Teil mit einem Satz, den ich auch damals mit 19 in der OEC gelernt habe. Den habe ich damals auswendig gelernt, den Satz von Martin Buber, dem jüdischen Religionsphilosoph, der sagte: Der archimedische Punkt, von dem aus ich die Welt verändern kann, ist die Wandlung meiner selbst. Wenn ich die Umstände nicht ändern kann, ich kann mich ändern und das wird zu einer Veränderung führen.
In unserer letzten Folge hat die OJC Gründergeneration erzählt, wie genau das aussehen kann, wenn veränderte Menschen wirksam werden. An dieser Stelle sei auch noch auf unsere anderen Veröffentlichungen hingewiesen. Hier bei Feinhörig erscheint alle 2 Wochen eine Folge, in der wir Themen aus dem OJC-Dreiklang Glaube, Gemeinschaft und Gesellschaft behandeln. Eng damit verwandt ist unser Magazin, das Salzkorn. Unser 5-minütiger Freitagsimpuls erscheint einmal in der Woche überall, wo es Podcasts gibt, und behandelt einen starken Gedanken mit Blick auf die nächste Woche. Und unser Heft mit seelsorgerlichem Schwerpunkt, das Hoffen-Magazin, erscheint 2-mal im Jahr. Unsere Magazine können kostenfrei abonniert oder online gelesen werden. Den Link zu allen Veröffentlichungen findet ihr in der Beschreibung unter dieser Folge.
Ich will abschließen mit einem Beispiel von einem nigerianischen Mechaniker. Es ging um das Thema Krankheit, Umstände. Und ich finde das eines der krassesten und ermutigenden Beispiele, die es gibt.
Wer dieses Video gerne sehen möchte, wird in der Beschreibung unter der Folge fündig. Konstantin beschreibt den Inhalt auch nochmal.
Er ist als Kind erblindet und hatte aber schon seit Kind an eine Lust zu reparieren, hat bei seinem Vater schon an Fahrrädern angefangen. Und das heißt, er hat seinen eigenen Reparaturworkshop, ist blind. Und er sagt, er tastet immer die Gegenstände, die Teile und baut sie dann wieder zusammen. Und er macht sogar besser als seine Konkurrenten. Also er merkt, was ein Selbstbewusstsein da ist. Und nochmal, das ist einer, wo man sagen will, da sind die Umstände einfach bescheuert. Und trotzdem macht er etwas anderes draus. Ich finde das einfach ein unglaubliches Beispiel, auch ein ermutigendes Beispiel. Gerade wenn man schon in so einer Opferrolle drin hängt, dass man sagt, ach, das Leben ist doch alles blöd und mir geht's so schlecht und ich habe eigentlich nichts. Dieses Beispiel zeigt einfach, was mit Einstellungswerten letztendlich umzusetzen ist, um dann auch schöpferische Werte und dann auch wieder Erlebniswerte zu erleben.
Schauen wir also nochmal kurz auf die Antwort zurück, die Konstantin jetzt gegeben hat. Wir merken, wir können die Umstände, denen wir ausgesetzt sind, oft nicht einfach verändern. Das konnte auch Viktor Frankl nicht. Und unser Schicksal ist nicht einfach nicht mehr schlimm, nur weil wir es aus einer anderen Perspektive sehen. Von der Anfangsthese, du hast immer die Wahl, darf man sich also nicht so arg provozieren lassen. Konstantin behauptet nicht, dass wir uns die Welt schön denken können. Aber wir können unsere Situation als Handlungsfeld begreifen und dann die beste Option für unsere Handlungen wählen. Im Workshop gab es dann noch die Frage, wie das denn jetzt praktisch aussieht. Was sollen wir tun?
Das ist eine gute Frage. Ich habe schon gewartet auf die Frage, was soll man denn jetzt tun? Also mir geht es letztendlich darum, wie schaffen wir es, einen Raum der Freiheit zu erhalten? Jetzt, das kann für den einen ganz unterschiedlich sein. Der eine hat vielleicht ganz viel Handlungskompetenz in dem, wo er ist, der andere hat es vielleicht weniger. Viktor Frankl wurde mal gefragt, was ist denn der Sinn des Lebens? Er sagte, das kann man nicht sagen. Das ist das Gleiche, als wenn man einen Schachspieler fragen würde, was ist der beste Schachzug? Die Frage ist ja blödsinnig, weil natürlich der Schachzug abhängig von der Situation und der Konstellation ist. Und so ist es auch mit dem Sinn. Sinn verwirklicht sich dort und da muss auch jeder schauen, an welchem Punkt befragt mich das Leben, dass ich handeln soll? An welchem Punkt in meinem Leben erlebe ich eine Enge, wo ich eine Freiheit brauche? Und die ist höchst individuell.
Wir sehen also, wie sich die Thesen von Frankl in der Praxis bewähren, muss jeder ein Stück weit selbst herausfinden. Danke fürs Zuhören.